Mikrofone sind an. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen, Frau Trampe. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich auch darüber, dass der Film ausgewählt wurde für diese Reihe, in der es ja darum gehen soll, zu erörtern, wie Dokumentarfilmer, Dokumentarfilmerinnen in ihrer Arbeit mit der Situation umgehen, dass sie mit jemandem konfrontiert sind oder über jemanden einen Film machen, mit dessen politischer Meinung sie nicht übereinstimmen. Ich glaube, das ist eine große, weite Frage, ein großes, weites Diskussionsfeld ist, was Ralf Euer ja vorhin auch schon in seinem Eröffnungsvortrag anhand von ganz vielen Beispielen aufgezeigt hat und wo uns dieser Film sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, das Thema zu vertiefen im Gespräch. Aber vielleicht, um einen Einstieg zu finden und um auch besser verstehen zu können, wie mutet das Jochen Gierke niemand war, den Sie vorher schon lange kannten, wie ist überhaupt der Kontakt zu ihm zustande gekommen und die Idee entstanden, mit ihm einen Film zu machen?
Das Mikrofon bitte. Oh, klar. Dass Fuchs eine Rede gehalten hat bei einem Seminar und da sei er aufgestanden und hätte gesagt, mit uns spricht ja keiner. Davon wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nichts. Bei mir war das so, dass ich im Oktober Gedächtnisprotokolle geschrieben hatte von Jugendlichen, die nach den Demos in Potsdam in einer Turnhalle gefangen gehalten wurden. Und als sie schliefen nachts, wurden Schäferhunde über sie geführt. Und da habe ich damals gesagt, ich möchte mal einen kennenlernen, der sich sowas ausdenkt. Ein Monat später, also im November 1989, fand die erste Runde Tisch statt. Und ich wurde dazu eingeladen, weil Jochen Gierke sich bereit erklärt hatte, über sich zu sprechen. Und ich sah ihn und er sah genau aus wie alle diese Männer bei den Demonstrationen in der Zeit. Neue Jeans, Adidas-Turnschuhe, Jeansjacken, lässig hin, aber das Bein immer so, ne? Und wie Bürgerrechtler nur sind, sie wollen ja alles verstehen, ich nicht. Habe ich ihn dann gefragt, ob wir miteinander reden könnten, aber vor der Kamera. Ich gebe ihm 3 Tage Zeit, er kann überlegen und dann fangen wir an. Und so war das.
Hat er sich dann spontan bereit erklärt und gesagt, ich wirke an diesem Filmprojekt mit oder wollte er vorher genauere Informationen von Ihnen haben, worum es eigentlich gehen soll.
Er wollte gar nichts. Nein, nein. Sehr viel später haben wir erfahren, dass er sich natürlich mit seinen Genossen getroffen hatte und die haben gesagt, na, wenn es der Jochen macht, kann es nicht schief gehen. Ist ein bisschen schief gegangen.
Sie haben den Film zusammen mit Johann Feind gemacht, ja. Ein gemeinsames Projekt, das muss man vielleicht noch mit dazu sagen, wo eine ostdeutsche und eine westdeutsche Perspektive in diesem Film zusammengekommen sind. Als Sie sich darauf vorbereitet haben, auf die Gespräche gemeinsam und sich überlegt haben, wie nähern wir uns diesem Menschen, muss es ja im Gedanken schon ein Konzept gegeben haben. Was möchte man mit ihm anfangen? Wo möchte man mit ihm hinkommen? Wo sollen diese Gespräche hinführen? Welches Ziel hatten Sie beide vor Augen, als Sie sich entschlossen haben, sich in so eine Interviewsituation mit jemandem zu begeben, von dem Sie ja auch selber noch gar nicht genau wissen konnten, was der eigentlich im Detail in seiner Arbeit alles gemacht hat?
Zu dieser Zeit wurden vorwiegend Opferfilme gemacht. Ich bin aufgewachsen in einer Familie von Antifaschisten. Mein Vater war in Spanien, im Zuchthaus bei den Nazis, interniert in Frankreich, dann nach Russland emigriert und dort Offizier der Roten Armee. Ich bin mit dem Gedanken des Sozialismus aufgewachsen. Peu à peu merkte ich, dass dieser Gedanke immer unterhöhlt wird oder eben eine Utopie ist, die sich nicht erfüllen lässt. Und mich hat beunruhigt, wieso nach so kurzer Zeit die gleiche Arbeit nochmal gemacht wird von Deutschen. Das war der Ausgangspunkt, zu dem ich ja bedroht worden bin. Mein Kind sollte ins Kinderheim. Und ich wollte schon wissen, was denkt so ein Kerl, wenn er sowas lehrt, wie man jemanden bricht oder Angst einjagt. Und ich kann dazu nur sagen, wenn wir es von heute aus sehen, wir müssen jeden Einzelnen, der dann zur Stasi als Informant gegangen ist, sehr genau ansehen. Weil als mir gesagt wurde, ich kann mein Kind vielleicht nicht erziehen und es wäre doch besser aufgehoben in einem Heim, weiß ich, dass in meinem Kopf gar nichts war. Leere. Ich konnte überhaupt nicht reagieren. Und dann habe ich mir vor Schreck in die Hosen gemacht. Und einen Tisch weiter saß Klaus Schlesinger, ein Schriftsteller, und stand auf und kam an den Tisch und sagte, was machen Sie eigentlich hier mit der jungen Frau? Und nahm mich am Arm und führte mich von dem Tisch weg. Also wir wissen nicht, wie Menschen da reingeraten sind. Stasi Informant ist nicht gleich Stasi-Informant.
Der Dialog mit ihm im Film, jedes Mal, wenn ich den Film wieder sehe, merkt man ja relativ deutlich, dass er so in zwei Teile zerfällt. Den Anfang über weite Strecken.
Der zerfällt nicht, der ist so gebaut.
Er hat zwei Teile, sagen wir es so. Der Anfang, in dem es eigentlich ein Verstehen ist, was aus meiner Warte vielleicht heraus diese Gesprächssituation ausmacht und dann im weiteren Verlauf, speziell dann im hinteren Teil, wo aus dem etwas verstehen wollen eigentlich ein offener Zwist vor der Kamera wird, wo wir ja sehr, sehr nah an die Frage herankommen, wie geht man mit politischen Gegnern, wie geht man mit einem Feind in so einer Gesprächssituation um. Feind ist vielleicht sowieso, das ist vielleicht eine Frage oder ein Begriff, über den man sprechen sollte, weil wenn man den Film sieht, merkt man ja, dass sie beide ein persönliches Verhältnis zueinander aufgebaut hatten. Haben Sie ihn als Feind empfunden, als Sie angefangen haben, dieses Filmprojekt zu machen? War das in Ihrem Gedanken tatsächlich ein Feind?
Ich wusste, was er gemacht hat.
Aber ich frage deswegen nach der Rolle des Feindes, weil wenn man etwas verstehen will, dann muss man ja trotzdem eine gewisse Form von Empathie jemandem geben.
Hätte ich ihn erschießen sollen? nein. Es ging ja nicht um Schuld und Läuterung und sowas, sondern es ging darum, herauszufinden, wie gelingt es, die Gewissensinstanz, die jeder von uns hat, zu zerstören. Damit jemand etwas machen kann, womit er anderen Menschen sehr, sehr, sehr in ihrem Leben wehtut. Das war die Aufgabe, die wir verabredet hatten. Also wir wollten nicht irgendwie die besonderen Strukturen der Staatssicherheit. Ich habe ganz viel Material gehabt und gelesen. Und eigentlich waren zwei Sachen, die mich irgendwie auf den Weg gebracht haben. Das war Hannah Arendt und ihre Deutung vom menschlichen Gewissen und der Zerstörung des Selbst, wenn man auf das nicht achtet. Und ein Bibelspruch. Ich bin Atheist, ja, aber... Und der heißt, und was hülfe es dir, wenn du die ganze Welt erobert hast und hast doch Schaden genommen an dir selbst. Dieses Schaden nehmen an sich selbst, das war eigentlich das, was ich herausfinden wollte. Und das hat nicht geklappt.
Ja, also ob es gar nicht geklappt hat, das ist ja eine Frage, über die man reden kann. Man erfährt ja wirklich sehr, sehr viel über ihn und über sein persönliches Leben und über Erfahrungen, die er selber gemacht hat, angefangen von seiner Kindheit, über das Verhältnis zu seinen Eltern, die Schulsituation etc. Also ich finde, dass in dem Film schon sehr viel drin steckt von dem Versuch, den Schaden, den er selber genommen hat, in seiner eigenen Biografie auch in Verbindung zu setzen mit dem, was er dann später in seinem eigenen Berufsleben gemacht hat.
Danke.
Also, ja, weil Sie sagten, es hat nicht geklappt. Also
nein, es ist so, ich finde es ja wirklich ein historisches Dokument, ne? Wie wir dann da sitzen, Icke so und er wieder so. Und diese Naivität zu glauben, man könnte an einem Tisch sitzen, nur weil man in einem Land gemeinsam gelebt hat, in die gleichen Schulen gegangen sind und so weiter. Man könnte mit einem Geheimdienstler was klären. Ich nicht. Vielleicht schafft es ein anderer. Und es gibt ja Filme, wo es geklappt hat.
Ja, wobei das Besondere daran ist ja auch das Zeitfenster, in dem der Film entstanden ist. Ne? Also es gibt ja einige Versuche aus der damaligen Zeit, wo Filmemacher tatsächlich den Dialog gesucht haben, Stasi-Leute vor die Kamera bekommen haben, bei Sibylle Schönemann in der verriegelten Zeit oder bei Ralf Maschalek in Streng vertraulich. Das gleiche Zeitfenster. Also ich meine die Jahre bis 1992, also bis zu dem Zeitpunkt, wo dann tatsächlich die ersten Akten geöffnet wurden und wo man zumindest, wenn man sich die Filme anschaut, dann den Eindruck gewonnen hat, danach haben sich die Leute sehr, sehr schnell zurückgezogen. Also es gab danach dann kaum noch Filme, wo viele der Leute aus dem hauptamtlichen Apparat sich wirklich getraut haben. Ein paar gibt es aber nicht sehr viele, vor der Kamera sich zu äußern. Also vielleicht war das auch überhaupt nur dieses kurze Zeitfenster zwischen dem Fall der Mauer und der Öffnung der Akten, wo man die Möglichkeit hatte, so einen Dialog vor der Kamera zustande zu bringen.
Baluschke ist so ein Film.
Ja.
Heise sitzt da. Guckt euch den Film an.
Generell ist das hier vorne natürlich nicht nur als Gespräch von uns beiden gedacht. Hier im Raum soll es natürlich auch die Möglichkeit geben, gerne Fragen zu stellen. Sie sind herzlich eingeladen, sich am Gespräch zu beteiligen, auch an der Frage, wie gelingt oder wie misslingt der Umgang mit dem Feind hier vor der Kamera. Wir haben ein Mikrofon da und bringen das gerne zu Ihnen in den Raum. Muss nicht unbedingt hier vorne wieder am Pult sein. Wenn Sie jetzt den Film im Abstand der Zeit immer mal wieder sehen, es gibt ja immer mal wieder Vorführungen damit. Ich habe das eben bei Ihnen so herausgehört, dass Sie das Gefühl haben, es ist missglückt oder es ist misslungen am Ende.
Nein. Misslungen ist, dass wir eine gemeinsame Ebene finden. Dass er darüber nachdenkt, was sie mit ihm eigentlich gemacht haben. Und was er zugelassen hat. Und wie er dann damit gearbeitet hat. Das hat ja nicht stattgefunden. Er hat ja bis zum Schluss hat er die Psychologie für gut eingesetzt und für gegen Feinde, die er nie getroffen hat. Das meine ich damit, ne? Und ich bin ja, wie man sieht, eine Hysterikerin, wenn ich ein bisschen ruhiger gewesen wäre, aber ich glaub's nicht. Also wenn ich sehe, wie selbstsicher er sich wieder so nach vorne beugt und ich nach hinten gehe, weiß ich, das Gespräch ist nicht mehr möglich.
Aber glauben Sie, dass er sich in der Situation selbst was vorgemacht hat oder war er tatsächlich in seiner persönlichen Gedankenwelt, wie er das immer wieder sagt, davon wirklich überzeugt?
Ja, er war überzeugt. Als der Film das erste Mal lief bei der Berlinale, da gab es eine Vorstellung in Potsdam im Kino. Da saßen rechts alle Stasi-Leute, links das Publikum. Und war auch so, und dann stand ein Mann auf und sagte, ich bin einer von denen, über denen Sie den Film gemacht haben. Ich habe in meinem Beruf meinen besten Freund verraten, weil ich dachte, dass der Sozialismus nicht anders zu schützen sei. Und ich habe heute Albträume, weil ich nicht verstehe, wie eine Idee mir wichtiger sein kann als ein Mensch. Soweit ist unser Protagonist nie gekommen. Und das Tolle war, dass ich habe dann gesagt, danke. Ich meine, der ganze Saal saß voller seiner Kollegen. Ich danke Ihnen für Ihren Mut. Ich glaube, dass das Leben dazu da ist, auch Dinge zu korrigieren, die wir falsch gemacht haben. Und wenn Sie auf den Gedanken kommen, dass eine Idee nicht wichtiger sein kann als ein Mensch, dann sind Sie auf einem guten Weg. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie nochmal einen ganz anderen Punkt in Ihrem Leben finden. Da standen hier das Publikum auf, umringte ihn, machte einen Kreis um ihn und führte ihn an den Stasi-Leuten raus aus dem Kino. Das ist eine Situation, die ich nie vergessen werde. Ich bin ja auch sentimental. So.
Ja, ich, eine Frage aus dem Publikum, gerne.
Ja, erstmal vielen Dank für den Film. Ich kannte ihn vorher ehrlich gesagt nicht und ich muss ihn erstmal noch ein bisschen nachwirken lassen. Er ist auch so facettenreich. Zwei Fragen. Einmal, es gibt ganz viele starke Sequenzen. Einmal relativ am Anfang, als er die Uniform wieder anzieht. Sehr, sehr stark, weil man sich vorstellen kann, wie der dann gewirkt hat eben als Offizier. Mhm. Mussten Sie ihn lange dazu überreden oder war der immer noch so voller Selbstbewusstsein, dass er gesagt hat, na klar, mache ich das. Das war die Frage eins. Frage zwei, die Sequenz mit Jürgen Fuchs, ungeheuer beeindruckend. Hatten Sie mal überlegt, die beiden auch wieder aufeinandertreffen zu lassen? Danke.
Zur ersten Frage, er ist unglaublich eitel und hat immer gerne sich verkleidet. Immer. Fasching und so und viele Uniformen, verschiedene. Es war überhaupt keine Überredungskunst. Fuchs, ja, ich hatte mit Fuchs gesprochen und eigentlich wollte ich gar nicht vorkommen, sondern es sollte ein Dialog zwischen Fuchs und Gierke sein und Fuchs wollte nicht. Er wollte nicht. Und dann habe ich versucht, mit ihm ein Gespräch zu führen. Das ging nicht, das kam nichts. Und dann bin ich in Potsdam rumgelaufen und habe diesen leeren Raum von einem Museum gefunden. Und da haben wir den Tisch aufgestellt und die Stühle und haben gesagt, so Fuchs, jetzt mach hier was. Erzähl uns von dir. Und da ist die Situation entstanden.
Wenn Sie diese Frage, die hier über diesem Symposium hängt, ne, wem gehört die Wahrheit, wenn Sie die versuchen, für sich selber auf diese Filmsituation zu übertragen, steht da Ihre Wahrheit als Regisseurin oder die gemeinsame Wahrheit von Ihnen und Johann Feind gegen seine Wahrheit als gleichberechtigt?
Ich weiß gar nicht, was mit Wahrheit.
Naja, oder die Lebenswelten, die Denkwelten, in denen
nein,
man sich bewegt.
Die Lebenswelten,
das ist ja die Situation zum Schluss. Hm.
Ganz konträr. Die Frage ist nur, hätten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt und nicht gleich eingemeindet worden, vielleicht wären wir mit den Akten weitergekommen und hätten auch mit Leuten mehr sprechen können und so weiter. Ausging ja alles ratzebatze. Und es ist vielleicht ein bisschen zu schnell, um historisch das aufzuarbeiten.
Ja, gerne. Ja. Vielleicht sagen Sie gerne auch noch ein, zwei Sätze zu sich selber, damit wir es vielleicht auch ganz kurz einordnen können.
Christoph Würzburger, Filmemacher beim SWR. Ich war auch sehr begeistert von dem Film. Vor allen Dingen diese Schlusssequenz, die ja praktisch zum Verhör wird. Wenn Sie das heute sehen, wie empfinden Sie Ihre Fragetechnik und wie empfinden Sie Ihr Vorgehen? Also Sie sind ja teilweise laut geworden, regelrecht. Es war ja praktisch ein Verhör, oder sehen Sie das anders?
Ich sehe es anders, ja. Ein Verhör ist eingeschlossen in einem Raum, bedroht. Das erzählt und Fuchs sehr genau, was ein Verhör ist. Er hat einen Filmstab. Er kann jederzeit rausgehen auf die Straßen und sagen, ciao. Ja? Verhör ist falsch. Aber es ist eine starke Konfrontation. Und ich bin, so wie ich mich kenne, jetzt 77 Jahre, nicht überzeugt, dass ich heute das anders machen würde.
Ja, vielen Dank.
Sie hatten die eine Publikumsreaktion erwähnt aus der Vorführung in Potsdam. Mhm. Wir erleben das ja, oder wir haben es in den letzten Jahren hier auf dem Festival erlebt, mit dem Anlass für dieses Symposium, dass Filme, in denen solche Dialoge mit politischen Gegnern zustande kommen, zu kontroversen Publikumsreaktionen herausfordern. Wie haben Sie das denn damals erlebt mit den Vorführungen bei dem Film? Gab es da konträre Haltungen im Sinne von, Sie bieten hier jemandem ein Podium, der das gar nicht verdient hat, oder Wie ist das gewesen?
Nein, eher, dass die Westdeutschen, sage ich jetzt mal, weil es mehrere waren, die in dem gleichen Ton sich meldeten, also wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Und können Sie nicht endlich verzeihen? Wir hatten vor einem Monat eine Vorführung im Zeughaus, da kam die gleiche Frage wieder. Können Sie nicht endlich verzeihen? Ich habe ihm nichts vorgeworfen. Verzeihen kann ich der Frau nicht, die mich zu dem Verhör da, zu diesem Gespräch geholt hat und mich bedroht hat, dass sie mir mein Kind wegnimmt. Warum soll ich dir verzeihen? Nein. Aber da muss man eben sehr unterscheiden.
Ja, ich fand es sehr interessant von der Dynamik und ich wollte fragen, ob das auch tatsächlich so abging. Also so rein psychologisch gesehen,
dass wir erst mal verstehen wollen, dass es eine Erinnerung am anderen auf die Bühne gibt.
Und ich glaube, dass er
im Grunde
den Film aus einer anderen Motivation gemacht hat, als du das machen wolltest, als er dann irgendwie zu erklären und vielleicht auch verstanden zu haben, und allmählich kam dann so die Ungeduld auf, wo es dann darum ging, also ich habe mir ganz sofort als ein bisschen nie gezwungen, Verzeihen zu erklären und so weiter. Und das war ihm nicht zu entbringen, weil er immer noch nicht so viel Distanz dazu hatte, dass er in der Lage war, weil das Unrechtsbewusstsein so nicht da war. So habe ich das gesehen. Aber die Frage wäre jetzt auch vom Bau des Films, ob das tatsächlich auch so in den Schritten erfolgt ist.
Genau so. Wir haben angefangen, ich habe gesagt, ich muss erst einen Menschen kennenlernen, ehe ich solche Fragen an ihn stelle. Ich muss wissen, wie er aufgewachsen ist und so. Und es wurde ja gern argumentiert, wer solche Kindheit hat. Na, da kann ich ja nur lachen. Ja? Was gibt es für grässliche Kindheiten und die enden nicht dort. Das ist... Und wenn Sie sich erinnern, am Schluss sitzt er da und es war eigentlich immer der Kampf, ich sollte ihn als, ich war die Autorität jetzt, die gewechselte Autorität, und ich sollte ihn entschuldigen oder sowas. Und ich habe gesagt, darum geht es doch überhaupt nicht. Und das hat er nie verstanden. Und ganz zum Schluss hat er diesen wunderbaren freudschen Versprecher. Ich versuche dich, mir, ne? Ja, nein, er hatte zu der Zeit gar nichts, also nichts in dem Sinne verstanden, wovon ich geträumt habe. Und wir haben ihn jetzt gerade erlebt. Es hat sich nichts geändert, leider.
Ja, erzählen Sie das. Wir haben es kurz vorhin schon im gemeinsamen Vorgespräch. Er taucht gelegentlich bei Filmvorführungen des Films auf und ist da wieder zugegen. Also hat offenbar nach wie vor ein großes Interesse auch daran teilzunehmen, an den Diskussionen.
Also nach dem Film, als der fertig war, hat er VHS-Kopien machen lassen und ist durch die Parteigruppen in der Republik gefahren. Jetzt kommt er zu solchen Vorführungen oder wenn irgendwo Podien sind. Jochen, bist du hier? Nee, heute ist er nicht hier. Und auch im Zeughaus hatte man das Gefühl, er will, dass ich ihm sage, du hast ja nichts Schlimmes gemacht. Aber er hat Schlimmes gemacht. Ja, da kann ich ihm nicht helfen, er kann sich nur selbst helfen.
Ja, die Rolle des Filmemachers kann ja dann eigentlich auch nicht darin bestehen, Absolutionen zu erteilen. Vor allem nicht, wenn man halt den Dialog mit jemandem sucht, dessen Meinung man nicht teilt oder die man, den man irgendwie versucht, in seiner Gedankenwelt zumindest ein Stück weit so sehr zum Nachdenken zu bewegen, dass er anfängt, seine eigene Position kritischer zu hinterfragen, als er das im Verlauf der Dreharbeiten zumindest getan hat. Was danach passiert, das wissen wir nicht. Aber wenn Sie sagen, er tritt heute noch immer so auf.
Genau so, ja. Aber man muss sich das mal vorstellen. Der verliebt sich, muss immer sagen, ich habe mich in die verliebt. Und das mehrmals, ja? Na, das könnte mir nicht passieren.
Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, hier vorne.
Ja, auch nochmal vielen Dank. Historisches Dokument auf der einen Seite, aber so aktuell, dass einem ein bisschen die Nackenhaare irgendwie noch kribbeln. Vielen, vielen Dank. Eine Frage war, ist diese letzte, der letzte Take, also dass die Kamera sich zurückzieht, ist das wirklich das Ende des Films gewesen? Ist das auch praktisch die letzte Einstellung gewesen?
Auch unsere letzte Begegnung.
Oder dann wieder dann bei
ich habe ihn jetzt nach 30 Jahren das erste Mal wieder gesehen.
Großen Respekt irgendwie. Natürlich waren Sie echauffiert oder sowas, aber ich habe es als große Sympathien dafür, wie intensiv dieses Gespräch geführt worden ist und dass es nicht irgendwie dann jemand tatsächlich da auf den Tisch gehauen hat, sondern dass Sie in dieser Rolle sehr gefasst waren. So kam es mir jedenfalls vor und das fand ich gut. Es war eine Situation, wo Inhalte versucht worden sind, auf den Tisch zu legen und ich als Zuschauer jetzt auch meinetwegen mit 30 Jahren oder fast 30 Jahren Abstand, erlebe das sehr, sehr lebendig und versuche mir das im Kopf zurechtzubauen oder sowas. Und das ist eine ganz, ganz große, für mich jedenfalls eine ganz, ganz große Qualität dieses Films. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke sehr. Ich habe noch eine Frage zu der Montage. Es gibt ja mehrere Szenen, wo man sieht, dass er die Möglichkeit hat, sich Bildmaterial von vorhergehenden Interviews wieder anzuschauen auf dem kleinen...
Das zum Thema Verhör, ne? Wir zeigen ihm auch das, was wir gedreht haben, wo er nicht dabei war. Vater, Mutter, Freundin.
Entschuldigung. Ja, diese Sequenzen, wo er sich das eigene Material anschaut, wo man ihn auch dabei beobachten kann, wie er sich selber sieht auf dem Monitor, die ich persönlich sehr spannend finde. Und dann gibt es einen Moment im Film, wo er sich einmal das ausbedingt zu sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause. Das ist mir hier, Sie springen zu sehr in den Ebenen, ich kann da jetzt gerade gedanklich nicht mitgehen. Hat er denn auch bei anderen Sachen, die vor der Kamera gelaufen sind, im Nachhinein mal signalisiert, das bitte nicht im Film?
Nein.
Oder hatten Sie eine Absprache, alles, was hier gedreht wird, kann auch danach im Film?
Nein. Ja, die Absprache war, er kann alles sehen. So, das war die Absprache. Nicht alles, was gedreht ist, sondern was wir für erzählenswert halten. So, das war die Absprache. Und daran haben wir uns gehalten.
Wie haben Sie die Situation in Erinnerung, als er sein eigenes Material, sein eigenes Interviewmaterial anschaut? Weil man hat ja auch im Gespräch immer mal wieder das Gefühl, ihm fällt es sehr schwer, eine Nähe zu seiner eigenen Person eigentlich herzustellen.
Ja. Ne? Ich meine, ein Psychologe, der sagt, das Kind ist weggedrückt, ist in dem Beruf eigentlich falsch. Und das stimmt bei ihm. Er ist tagelang beim Drehen immer hinter, was wolltest du denn mit dem Kind immer zu? Was wolltest du denn immer zu mit dem Kind? Ne? Das ist für einen Psychologen schwierig zu begreifen. Ich habe eine ganze Ebene in mir einfach gelöscht. Ne? Verdrängt, vergessen wollen. Ne? Ja.
Drüben ist noch eine Frage.
Dankeschön. Ich bin von einem luxemburgischen Radiokultursender.
Bisschen lauter, bitte.
Ich bin von einem luxemburgischen Kultursender vom Radio. Ich habe absolut keine DDR-Vergangenheit, weder bei meinen Eltern noch anderswo erlebt. Fand den Film aber dadurch unglaublich interessant, weil es mir einen Einblick gegeben hat, weil ich aus einer anderen Kultur komme, nicht... die DDR zu verstehen, ist von außen nicht einfach und es dann so zu sehen, macht es einfach verständlich. Deswegen danke ich Ihnen erstmal. Ich würde aber auch ganz gerne fragen, ist es denn eigentlich, glauben Sie, dass es möglich gewesen wäre, für ihn sich selbst zu psychologisieren? Also es gab ja dann diese diese Löschung in sich drin und er ist Psychologe und klar, bei anderen kann man das bestimmt dann feststellen, aber glauben Sie, dass es ihm möglich gewesen wäre, das bei sich festzustellen?
Er hat es nie gemacht. Also das weiß ich aus dem Fernsehen und von amerikanischen Kollegen, die bei ihm waren. Er hat sofort, als das Ministerium geschlossen wurde, angefangen als Berater bei der ersten Wahl bei der PDS. Dann ist er von dort aus zum Deutschen Roten Kreuz, hat es dort bis in den Vorstand geschafft und ist jetzt Rentner. Er hat es nie gemacht. Und er, wenn er spricht, ich bin dann immer so hin und her gerissen. Ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und auch undiszipliniert. Manchmal bin ich dann furchtbar wütend, weil ich weiß ja nicht, wie es den anderen ging, die zu diesem Thema gearbeitet haben. Ich bin an dieser Sprache verrückt geworden. Ich konnte diese Sprache nicht ertragen, ja.
Ja, in Passivkonstruktionen zu reden, mit Sätzen, die irgendwie gefühlt 3 Minuten dauern. Aber das ist natürlich auch eine Form von Selbstabschirmung, ne? Weil man dadurch natürlich auch eine Barriere aufbauen kann, wo man dann nicht drüber muss oder wo es zumindest schwierig ist, dann da einen konkreten Dialog herzustellen.
Es gibt ein wunderbares Buch, schon aus den 92 oder 93. Das hat Fuchs mit noch jemand herausgegeben, wo 8 oder 9 Psychologen zu verschiedenen Themen geschrieben haben. Wenn Sie das irgendwo noch kriegen, der Titel beginnt mit Verletzungen, aber weiter weiß ich nicht. Also Fuchs muss vorkommen. Das hat mir dann die allerletzten Illusionen noch genommen, als ich in einem Aufsatz gelesen habe von einer Psychologin, die beschreibt, wie viel der Euthanasieärzte in der DDR als Chefärzte weitergearbeitet haben. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Nein, hätte ich nicht. Und dort gibt es auch einen Aufsatz von Annette Simon, der Tochter von Christa Wolf, die auch Psychologin ist. Und die hat einen Artikel geschrieben über Angst und wie sie die Angst eigentlich nicht wahrgenommen hat, erst im Nachhinein, dass viele ihrer Handlungen als Psychologin in der Psychiatrie geleitet wurden oder nicht geleitet wurden von Angst. Das ist ein tolles Buch, sehr spannend. Aber ich habe 2 lesen dürfen, dann hat Johann mir das weggenommen, hat gesagt, es reicht mit dem Thema.
Ja, die Frage nach dem sich selbst psychologisieren, ich meine, im Abstand von so einer großen Zeit ist das natürlich sowieso schwierig, das einzuschätzen, was da noch passiert ist. Aber ich glaube auch in diesem Zeitfenster, ne, also die Erwartungshaltung, die man dann hat, er müsste doch in der Lage sein, das kritischer zu hinterfragen, die Position von außen einzunehmen. Aber man muss sich ja tatsächlich auch bewusst machen, was das dann heißen würde. Wie viel von seinem eigenen gelebten Leben stellt man dann komplett in Frage von seiner eigenen Biografie, von der man sich dann distanzieren muss. Und ich glaube, diesen Schritt zu machen, sich diese Lebenslüge vielleicht auf einen gewissen Teilbereich einzugestehen, das ist kein leichter Schritt.
Nein, natürlich nicht. Aber ich finde es schon spannend, wenn jemand so Herrschaftswissen so toll findet. Ne? Oh, was die alles wissen, da will ich dazugehören. Das ist mir gänzlich fremd. Und wahrscheinlich den meisten ja auch. Wieso sollen das toll sein, ja? Also ich weiß gar nicht, wie weit er. Ich vermute mal, wenn er das Kind aufarbeitet, dann wird es auf die Kindheit geschoben. Und das stimmt nicht. Nicht umsonst heißt der Film Blackbox. Wir geben Informationen rein, was da drin passiert, wissen wir nicht. Wir kriegen was raus. Und ich bin keine Deuterin. Das lehne ich ab.
Man gibt mir ein Zeichen, wir hätten noch 5 Minuten. Nutzen Sie die Gelegenheit, Fragen noch zu stellen. Wir würden sie jetzt einmal sammeln, dass Frau Trampe dann noch einmal gemeinsam darauf antworten kann. Ich sehe 2 Meldungen, 1, 2. Habe ich noch jemanden vergessen? Ansonsten würde ich damit auch die Fragerunde dann tatsächlich schließen. Bitte hier vorne.
Brigitte Meyer von Synema. Wir sind der Verlag, die dieses Buch verlegt haben, das zu dem Symposium jetzt erschienen ist aus Wien. Ich möchte Ihnen einfach gratulieren, weil Sie haben mir auch geholfen. Ich hatte kurze Zeit Probleme. Sozusagen Ihre Wut habe ich total nachvollziehen können und dachte mir, ich nehme jetzt eine Position ein, die natürlich Ihre ist, um den Blick auf ihn zu werfen. Aber darum fand ich das jetzt so interessant, dass Sie dieses Rückfragen nicht behandelt haben, das er nicht geleistet hat. Sie gehen in ein Archiv, Sie graben diese Dokumente aus, Sie bedauern, dass es diese Stasi-Akten praktisch noch nicht zur Einsicht gibt. Sie rekonstruieren dieses Leben, konfrontieren ihn damit und er zeigt kein, also jedes Mal, wenn es auf ein, sozusagen auf ein Dokument hinverweist, sagt er, das ist verloren gegangen, die Akten sind nicht da, ich kann mich nicht erinnern. Und das ist die Leistung, große Leistung Ihres Films für mich, dass ich sozusagen Ihre Position in dem Film dann nachvollziehen kann. Diesen Ärger und diese Wut auf ihn und aus dieser Wut geboren, sozusagen dieses Statement. Ich danke Ihnen sehr.
Danke. Vielen Dank.
Hallo, Susanne Winsel, ich bin Kulturwissenschaftlerin und auch lange Zeit schon Doc Leipzig-Besucherin. Und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ob ich das noch kurz als Kommentar anschließen möchte oder nicht. Aber ich habe mich gerade ein bisschen daran gestört, dass Sie den Film von Tamara Trampe mit in eine Reihe gestellt haben, mit diesen Filmen, die im Rahmen der Doc so kritisiert wurden. Weil ich finde, die Art und Weise, also das ist jetzt ein bisschen problematisch, das so mit reinzubringen, aber schließlich waren die ja auch Anlass, denke ich, für dieses Symposium. Weil für mich, Sie haben was ganz Großartiges gemacht, Sie haben nicht verschiedene Akteurinnen und Akteure befragt und das macht es mir als Zuschauerin eine ganz andere Option auf, mir zu nehmen, okay, wie ordne ich das ein? Und die Filme, die Sie als Moderation da gerade mit reingesteckt haben, die haben halt die Kamera drauf gehalten und da war halt nicht so ein Moment der Verzweiflung dessen, dass das Gegenüber gar nicht merkt, was es da sagt. Und es macht es mir irgendwie ganz schwer. Also ich möchte diese Filme nicht in einer Reihe so genannt werden und es ist so platt. Es ist mir zu platt. Also weil Wahrheit in Dokumentarfilmen, das ist nun mal das Thema des Symposiums, ist halt irgendwie, da müssen wir halt auch über die Filmsprache und Form reden, dass das eine Relevanz hat.
Ja. Das ist, der Reiz oder die Aufgabe des Symposiums besteht ja gerade darin, verschiedene Positionen im Umgang mit filmischen Akteuren nebeneinander zu stellen. Ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Herangehensweisen von Regisseuren. Manche funktionieren besser, manche funktionieren weniger gut. Ich wollte damit nicht die anderen Filme auf den gleichen Stellenwert bringen, weder die verteidigen noch anklagen damit. Die sind der Anlass dafür gewesen, dass wir dieses Symposium machen und dass wir verschiedene Herangehensweisen uns anschauen, wie man tatsächlich vielleicht auch anders mit solchen Themen umgehen kann, als das die Filme gemacht haben, die in den letzten beiden Jahren hier für Aufsehen gesorgt haben. Das letzte Wort gehört Tamara Tramp.
Als ich meine Akten dann lange, lange danach einsehen durfte, habe ich sie relativ schnell wieder zugeklappt. Das Erste, was ich fand, war einer, vielleicht erinnert euch sich jemand, vom Röntgen gab es so ein gelbes Papier. Und das hatte mein kleiner Sohn zum Hut gemacht. Und da stand drauf, ich möchte so gern ein Cowboy sein. Ein K-A-U-B-E-U. Und das lag drin. Und er hatte mich gefragt, Mama, hast du denn mein Geburtstagsgeschenk gekriegt? Ich sagte, nein. Aber wieso denn? Ich habe es doch auf den Tisch gelegt. Ich sagte, Stefan, dann müsste es doch da liegen.
Vielen Dank, Tamara Trampe. Vielen Dank für den Film. Vielen Dank für das spannende Gespräch und für Ihre Anregungen und Fragen auch aus dem Publikum. Es geht weiter ich weiß es gar nicht genau, wann setzen wir fort? 16. 16 Uhr. Also haben wir eine Pause
von... Wir haben eine Pause von einer Stunde.
Pause von einer Stunde. Vielen, vielen Dank, Tamara Trampel.
Vielen lieben Dank auch dir, Andreas. Merci. Genau, es gibt jetzt eine Stunde Pause. In dieser Stunde Pause ist die Amadeo Antonio Stiftung da, die sich seit 98 gegen Rassismus